Herzlich willkommen zum Comsumcast. Am Mikrofon ist Reto Lipp. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion des Zürcher Pressevereins ZPV und der Zürcher PR-Gesellschaft. Als Ersatz für den Communication Summit 2022. Der Communication Summit 2023 allerdings, der soll stattfinden und zwar am 7. Februar. Also merken Sie sich den Termin schon mal vor. Und wir machen auch 2023 weiter mit Podcasts, allerdings dann im Zwei-Monats-Rhythmus. Ich freue mich heute auf einen Gast, der immer Journalist war, sich aber immer sehr stark mit der eigenen Branche, also mit dem Journalismus, auseinandergesetzt hat. Vielleicht der wichtigste, der professionellste Medienkritiker im Land. Ich begrüße Nick Lüthi. Herzlich willkommen.
Merci für die Einladung.
Nick Lüthi hat seit 1995 als Journalist gearbeitet, für Print, Radio, Online, unter anderem als freier Journalist, als Blattmacher, als Kolumnist oder eben als Chefredakteur des Medienmagazins Klartext. Und seit 2011 leitet er die Medienwoche. Und die stellt jetzt Nick Lüthi, wie man hört, Ende Jahr den Betrieb ein. Wieso?
Es war ein Entscheid, der sich abgezeichnet hat. Es stand zur Diskussion, ob wir ausbauen sollten, also quasi noch einmal Geld in die Hand nehmen. Dazu muss man wissen, das Geld verdienen wir nicht mit der Medienwoche. Wir sind quasi quersubventioniert. Das Geld, das kommt von der Stellenplattform medienjobs.ch. Und der Verleger, der finanziert dann die Medienwoche damit. Deshalb ist es auch nicht mein Entscheid oder mein endgültiger Entscheid, die Medienwoche einzustellen. Und zwischen diesen Optionen ausbauen, investieren und einstellen, hat sich dann am Schluss herauskristallisiert, dass wir uns für einstellen entschieden. Wir wollten nicht mehr so weitermachen wie bisher, weil sich doch abgezeichnet hat in den letzten Jahren, dass das Interesse ziemlich nachgelassen hat.
Also der Verleger hat das eigentlich entschieden. Du hättest weitergemacht, du hättest am liebsten ausgebaut, nehme ich jetzt mal an.
Ich hätte mir vorstellen können, weiterzumachen, ja klar, aber nicht so wie bisher, sondern ein bisschen klarere Formate, vielleicht ein Podcast, sowas wie wir hier machen, im Wochentakt zum Beispiel.
Also neue Formate.
Neue Formate, neue, weil sich die bestehenden Formate, einfach Text schreiben, Artikel schreiben, das hat sich irgendwie totgelaufen und kommt auch nicht mehr an. Also das war deutlich zu merken, also dass es nicht mehr funktioniert.
Hat weniger auch Publikum angezogen?
Deutlich weniger Publikum, ja. Also seit dem Corona-Peak, den alle Medien verspürten, ging es bei uns kontinuierlich abwärts. Das hat man gemerkt an den Zugriffszahlen, an den Öffnungsraten des Newsletters, aber auch, und was ich fast noch gravierender finde, an den Reaktionen auf unsere Texte. Die waren praktisch inexistent. Also wir konnten,
es gab gar keine Reaktion mehr.
Nein.
Aber das war jetzt also auch ein bisschen ein Corona-Effekt. Also am Anfang, auch bei euch, wie bei vielen Medien, eine massive Steigerung des Interesses. Alle Leute wollten Informationen haben und haben auf die klassischen Medien dann zurückgegriffen. Und dann ein Abflauen des Interesses.
Genau, das war bei uns, das ist wie bei allen anderen Medien, wobei bei uns ist das insofern noch gravierender, weil wir sowieso schon in einer Nische waren und dann wird diese Nische noch kleiner. Und so das Gefühl, dass es eigentlich niemanden interessiert und dass es am Schluss irgendwie noch Fingerübungen sind, die ich für mich mache, da war klar, da muss irgendetwas geschehen und jetzt haben wir halt eine radikale Option gewählt.
Und wie erklärst du dir das, dass das niemand interessiert? Wir sind doch in einer totalen Mediengesellschaft, mehr denn je. Wir konsumieren Medien, vielleicht nicht unbedingt jetzt mehr die klassischen Medien, aber auch die sozialen Medien. Wir sind eine wahnsinnige Mediengesellschaft, aber niemand interessiert sich mehr, diese Medien auch irgendwie einzuordnen, zu kritisieren, zu analysieren. Das ist doch erstaunlich.
Das hat vermutlich damit zu tun, dass ja Medienkritik omnipräsent ist. Es hat noch nie so viel Medienkritik gegeben.
Aber
wie
jeder
heute.
Ist ein Medienkritiker.
Jeder ist ein Medienkritiker. Man muss nur irgendwie Social Media anschauen. Auf Twitter, da läuft ja dauernd Medienkritik. Ja. Was es hingegen nicht gibt, und das möchte ich ganz klar voneinander abgrenzen, ist Medienjournalismus. Mhm. Ich sehe mich auch nicht als Medienkritiker. Dagegen wehre ich mich eigentlich immer. Ich bin Medienjournalist. Ich schreibe über Medien wie andere, über Fußball, über Lokalpolitik, über Wirtschaft berichte ich über Medien. Und diese Art, diese, ich sage durchaus aufwendige Art von Medienjournalismus, steht eigentlich in einem Missverhältnis zum Interesse daran. Das hat sicher auch mit den Themen zu tun. Ich habe mich möglicherweise auch in abseitige Nischen verirrt, wie irgendwelche Paragraphen des Radio- und Fernsehgesetzes, die halt nur irgendwelche Privatsender betreffen. Da ist klar, dass kein breites Interesse da ist, aber trotzdem hielt ich das für wichtig.
Das wollte ich fragen, ist es eigentlich so, dass das Publikum sich einfach nicht mehr interessiert oder ist der Medienjournalismus irgendwie zu eng geworden, ist irgendwie abgedriftet in eine Nische, die dann irgendwie nur noch diejenigen interessiert, über die jetzt gerade geschrieben wurde, und das sind dann eben meistens Journalisten. Also die Journalisten lesen es vielleicht noch, die betroffen sind, und die anderen nicht.
Es lesen es nicht einmal die Journalisten.
Nicht einmal die.
Nein, es lesen es noch genau diejenigen, über die geschrieben wird.
Ja, genau,
also,
genau.
Und ein paar Fans. Genau. Also die paar hundert Leute, die unsere Artikel lasen, das waren immer diejenigen, über die geschrieben wurde. Also ich wusste genau, wenn ich über Tamedia schreibe, dann liest das Herr Supino. Wenn ich über Radio-Fernsehgesetz schreibe, dann wird es im Backum gelesen. Wenn ich über die SRG schreibe, dann liest das Herr Marchand. Das war klar.
Und erklär noch mal den Unterschied. Also du sagst, du bist Medienjournalist, aber nicht Medienkritiker. Was ist da der Unterschied genau?
Der Unterschied, Kritik ist sehr meinungsbetont, die kann man so aus dem Ärmel schütteln. Eben, es sind alle irgendwie Medienkritiker. Man hat schnell eine Meinung. Auch ich habe meine Meinung, aber ich halte die für nicht so relevant, sondern was mich interessiert, ist, den Dingen nachzugehen, auf den Grund zu gehen, Zusammenhänge zu schaffen, Zusammenhänge zu erkennen, die andere vielleicht noch nicht erkannt haben. Dinge zu veröffentlichen, die andere wollen, dass sie nicht veröffentlicht werden, um ein Diktum, das George Orwell zugeschrieben wird, zu zitieren. Ja, Recherche, auch wenn das kleine Primeurs sind, aber ich habe mich eigentlich immer darum bemüht, Sachen aufzuschreiben, die sonst noch nirgends stehen.
Jetzt wird das also eingestellt, also da entsteht aber auch eine gewisse Lücke. Hast du schon irgendwelche Pläne? Also wirst du jetzt in diesem Medienjournalismuskuchen bleiben oder was ganz anderes machen dann?
Dazu habe ich mich noch nicht entschieden. Also das ist noch zu frisch. Ich bin noch weiterhin am Arbeiten, also die nächsten zwei Wochen bis
geht's noch weiter.
Dezember geht es noch weiter im gewohnten Takt. Was ich nachher mache, ja, ich kann nicht viel anderes als Medienjournalismus. Ich mache knapp 30 Jahre Journalismus, 22 davon Medienjournalismus. Also viele Optionen habe ich gar nicht. Andererseits weiß ich, dass es diese Form von Journalismus, die ich in den letzten 12 Jahren im Besonderen bei der Medienwoche betreiben konnte, das gibt es nicht. Also diesen Luxus der kompletten Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit, also ohne Chef, ohne Verleger, ohne Chefredaktor zu machen, was man will, das gibt es nicht.
Gibt es eigentlich gar nicht. Meine unglaubliche Stelle eigentlich, und schade, dass es sie nicht mehr gibt. Aber es gibt natürlich immer noch Medienjournalismus, Medien in großen Zeitungen zum Beispiel. Also zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung hat eine Medienzeit, die FAZ, die NZZ auch noch. Aber trotzdem, weshalb nimmt dieses Interesse ab? Weshalb leisten sich nicht einmal mehr eigentlich große Verlagshäuser den Luxus, quasi Medienjournalismus zu betreiben?
Wenn sie es noch tun, dann ist zu beobachten, dass sie eigentlich wegkommen von diesem agendagetriebenen Medienjournalismus, dass man Ereignisse begleitet, wie das früher ein Rainer Stadler bei der NZZ gemacht hat. Also wenn da irgend die Quartalszahlen veröffentlicht wurden von Unternehmen X, dann hat Rainer darüber geschrieben.
Stimmt, ja genau, er hat das immer sehr genau genommen.
Genau,
und immer
jetzt
nach
ist die NZZ-Medienseite stärker in das weltanschauliche Programm der Zeitung eingebettet. Das verstehe ich, das ist auch eine Marketingüberlegung. Wenn sich eine Zeitung stark weltanschaulich positioniert und sich auch darüber verkauft, dann muss das irgendwie eingebettet sein und auch stimmen. Medienkritik interessiert oder Medienjournalismus interessiert halt tatsächlich nur eine Minderheit. Das war schon immer so und das war auch schon das Argument vor 20 Jahren, als die Medienseiten in den Tageszeitungen abgeschafft wurden. Ich habe beim Bund, bei der Tageszeitung in Bern, auf der täglichen Medienseite angefangen, 1999, 2000 ungefähr. Und dann wurde eine Seite nach der anderen abgeschafft. Immer mit dem Argument, das interessiert ja sowieso nur die Branche. Und damit hatte man wohl auch ein bisschen recht. Und in den letzten Jahren wurde zunehmend auf Zugriffe, auf Lesedauer geschaut. Und etwas, das nur ein radikales Minderheitenprogramm ist, hat einfach einen schweren Stand.
Aber jetzt, wenn man über Medien schreibt, es gibt ja mehr Medien denn je. Zum Beispiel auf der Medienseite, glaube ich, der FAZ, da findet man dann auch die Kritik über den neuesten Tatort jede Woche und so. Wenn man das so macht, hat man da auch keinen Erfolg? Oder findest du das nicht gut, dass man jetzt, ich meine, man kann über das Fernsehen schreiben und zwar über die Inhalte des Fernsehens.
Genau, es gibt eine Form von Medienjournalismus, der weiterhin funktioniert. Also wenn man über Figuren, über prominente Figuren, wenn man über Verlegerprominenz schreibt, wenn man über Programminhalte schreibt, wenn man über Akteure schreibt, die sowieso schon polarisieren, also wenn man über die SRG berichtet, deshalb ist ein Großteil des noch existierenden Medienjournalismus in den großen Zeitungen beschäftigt sich mit der SRG. Das hat oft auch den Beigeschmack des Konzernjournalismus, weil es zum Teil auch deckungsgleich ist mit der Kritik, die dann der Verleger an der SRG übt. Das mindert aber nicht die Qualität. Also die Tatsache, dass man auch die SRG genau anschauen muss. Deshalb habe auch ich viel über die SRG berichtet. Mhm. Es ist ein wichtiger Akteur. Also was fehlt, ist die Vielfalt. Also dass man eben auch Ecken ausleuchtet, die vielleicht ein bisschen weniger interessieren, aber im Gesamtsystem durchaus relevant sind.
Und eben in dieser kleinräumigen Schweiz will man sich gegenseitig nicht wehtun. Also dass man eben, wenn man in der NZZ ist, kritisiert man irgendwie Tamedia, in der Tamedia kritisiert man der NZZ und viel anderes gibt es ja fast nicht mehr in der Schweiz. Also die Möglichkeit, sich über Medien auszutauschen, nimmt ab und da flüchtet man dann oft, indem man einfach ausländische Medien anschaut auf der Medienseite oder über soziale Medien schreibt und so. Aber diese genaue Betrachtung des anderen Medienhauses, das macht man lieber nicht mehr.
Das gibt es schon noch. Es gibt ja auch neue Akteure, es gibt Online-Plattformen, es gibt Inside-Paradeplatz, ein Magazin zwischen Wirtschaftsjournalismus und Blog, das sehr intensiv über Medien berichtet, oft auch übers Ziel hinausschießt. Es gibt die Republik, die viel über Medien berichtet, die auch unabhängig ist, weil sie nicht einem größeren Konzern gehört. Es gibt die WOTS, die auch nur für sich selbst steht und nicht Rücksicht nehmen muss. Es gibt kleinere Player. Also es ist nicht so, dass das jetzt mit dem Ende der Medienwoche der Medienjournalismus komplett verschwindet. Es verschwindet eine bestimmte Art und es verschwindet eine Plattform, die ich jetzt hatte in den letzten 12 Jahren.
Würdest du denn sagen, das ist quasi symptomatisch? Die Leute interessieren sich nicht mehr so für Medienkritik, weil auch die klassischen Medien weniger interessieren. Stimmt das überhaupt?
Das steht sicher parallel. Da gibt es sicher eine parallele Bewegung. Also ich habe jetzt keine Zahlen parat, die ich nennen könnte, aber mit dem Bedeutungsverlust der traditionellen Medien, also mit dem Rückgang von Zeitungen, aber auch der Radio- und Fernsehnutzung, die, wenn immer noch auf hohem Niveau, aber auch Schweizer Radio, wird weniger gehört von Jahr zu Jahr. Es gibt neue Wettbewerber, es gibt Podcasts, wenn man schaut, was da gehört wird an Stunden. Und der Tag hat weiterhin nur 24 Stunden. Also was an zusätzlicher Nutzung von neuen Formaten dazukommt, geht irgendwo verloren.
Genau, aber müsste dann der Medienjournalismus sich eben nicht auch mit diesen neuen Formen mehr befassen? Also mit Podcasts, mit den sozialen Medien. Es gibt ja über jetzt Twitter zum Beispiel ein großes Thema, was da überhaupt passiert. Facebook, all die großen sozialen Medien sind ja auch zu Medien geworden in dem Sinn. Die machen viel auf Journalismus auch oder Pseudojournalismus oder was man immer das so nennt. Also das alles mit einzubeziehen, gibt doch nochmal ein ganz großes neues Feld, das auch interessieren könnte, auch
das jüngere Leute. Das ist ein großes Feld, das auch abgedeckt wird. Es gibt ja auch gewisse Überlappungen. Also was sind noch Medien? Also wenn man mal diesen Begriff überhaupt anschaut, eben du hast Twitter erwähnt, was jetzt in den letzten Wochen, Monaten geschehen ist bei Twitter, das wird ja sehr gut und intensiv begleitet. Das geschieht oft im Wirtschafts- oder im Auslandressort. Da gibt es durchaus kompetente Leute, die das machen. Also da wird ja sehr viel darüber berichtet. Das ist auch so als Teil der Selbstkritik. Ich habe mich schon sehr stark mit klassischen Medien befasst und bin ja da vielleicht auch etwas zu nah dran und erlebe einen gewissen Niedergang parallel zum Bedeutungsverlust von Zeitung, Radio und Fernsehen.
Du hast gesagt, das wird eben nicht mehr so sehr gelesen. Die andere Seite ist, gibt es auch gar keine Journalisten mehr, die das machen wollen, unter Umständen. Ich habe gehört, eine Professorin für Medien, die hat gesagt, dass mit zunehmender Konzentration des Medienbusinesses eben auch das Interesse abnimmt, bei den Journalisten über das zu schreiben, weil es gibt nur noch 2-3 Medienhäuser. Wenn man als Journalist über das andere Medienhaus schreibt, dann wird es dann gleich schwierig, wenn man mal einen Job sucht und man gerne dort einen Job hätte, dann heißt es, oh, der hat sehr kritisch über uns geschrieben, den wollen wir lieber nicht. Also diese Angst auch, bei einem Jobwechsel dann keinen Job mehr zu bekommen, weil es immer weniger Medien gibt. Spielt das auch eine Rolle oder ist das ein bisschen übertrieben?
Das ist, also es ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung war, dass ich als Medienjournalist, das war bei meiner Stelle beim Bund in Bern, als der neue Chefredaktor kam, wollte er sich unbedingt mit mir treffen, weil er wusste, dass ich auch Medienjournalist bin. Ich hatte eine Teilzeitstelle dort als Abschlussredaktor und Blattmacher. Der wollte sich unbedingt mit mir treffen, weil er wusste, dass ich etwas von der Branche verstehe und hat dann gleich konkrete Fragen. Ja, brauchen wir jetzt auch so einen Newsroom und brauchen wir Blogs und was auch immer? Also das Interesse war eigentlich größer und ich habe mir mein Leben nicht schwer gemacht, weil ich noch Medienjournalismus betrieben habe. Was aber stimmt ist, dass es immer weniger auch junge Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich auf Medienjournalismus spezialisieren, weil es schlicht keine Perspektiven gibt. Also man kann sich da nicht irgendwie entwickeln und es gibt dann irgendwann die Stelle beim Verlag sowieso. Es gibt gerade noch ein paar Stellen im Medienjournalismus und die kann man an ein, zwei Händen abzählen.
Jetzt bist du ja ein professioneller Beobachter der Medien jetzt in der Medienwoche seit über 10 Jahren, 11 Jahren. Wie würdest du sagen, haben sich die klassischen Medien denn in dieser Zeit verändert?
Es sind unterschiedliche oder zum Teil gegenläufige Bewegungen. Es hat einerseits eine Professionalisierung stattgefunden, also dass man den Journalismus nicht mehr nur einfach als, ich sage jetzt mal etwas plump, Artikelschreiben verstanden hat, sondern zum modernen Journalismus gehört auch, dass man sich von Anfang Gedanken macht über die Form, über die Distribution, also über das Timing, dass man weiß, was will man in welcher Form, wann, wie, auf welchen Kanälen distribuieren. Das muss heute eigentlich jeder Journalist mit einbedenken, auch wenn er nicht selbst für die Distribution verantwortlich ist. Aber das gehört heute dazu und das hat damit zu tun, dass es heute nicht einfach nur die Zeitung gibt oder das Radio oder das Fernsehen. Die Zeitung ist heute auch Podcast, die Zeitung ist Social Media, die Zeitung ist Webvideo, die Zeitung ist alles. Radio ist auch Fernsehen, Fernsehen ist auch Podcast. Also die totale Konvergenz hat zur Folge, dass eine Professionalisierung stattgefunden hat.
Hat aber auch dann zur Folge, dass der Journalist einfach alles machen muss oder können muss. Weil früher hat man das Gefühl, man macht das Fernsehen oder man macht Radio oder man schreibt. Heute macht man einen Artikel für online, man macht einen Artikel für die Zeitung, man macht noch ein Interview fürs Radio und das Ganze wird noch abgefilmt und wird vielleicht dann auch noch im Fernsehen gezeigt. Also total multikanalmäßig und tut das der Qualität des Journalismus wirklich gut? Jeder macht ein bisschen alles.
Es ist ja nicht so, dass jeder alles macht. Das war so die eierlegende Wollmilchsau, war so das Zerrbild, das vor 20 Jahren kursiert hat, dass dann alle irgendwie alles machen. Inzwischen hat sich das längst wieder spezialisiert. Also bei den Zeitungsverlagen heißt die Losung nicht mehr online first, sondern mobile first. Also man schreibt eigentlich für das Mobiltelefon und das hat ganz klar Priorität. Mhm. Also der Journalist weiß, wenn ich einen Artikel schreibe für den Tagesanzeiger, für die Berner Zeitung, dann schreibe ich für die Plattform Smartphone. Und in die Zeitung wird es dann von anderen Leuten noch abgefüllt.
Heißt dann aber auch, es muss immer schneller sein. Das Handy ist unerbittlich. 24 Stunden am Tag muss das gefüllt werden, quasi. Das online sowieso. Aber wenn man sagt Mobile First, muss es unheimlich schnell sein. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Fehler, die entstehen manchmal, eben durch diese unglaubliche Geschwindigkeit entstehen. Man hat ja oft, sagt man, die Journalisten, die haben wieder Fehler gemacht und so. Und die Fehler werden oft nicht gemacht, weil es bewusst irgendwie Fehler sind, sondern weil es einfach immer schneller gehen muss. Es muss irgendwie die Schlagzeile muss in dem Moment, in dem irgendwas passiert, muss schon die Schlagzeile auf dem Handy sein und dann muss irgendwie 10 Minuten später muss der Artikel folgen. Und das führt zum Teil zu wirklich fachlichen Fehlern, was dann das Image des Journalismus wieder massiv negativ berührt, finde ich.
Das hat einerseits mit der Beschleunigung zu tun, hat aber auch mit Sparmaßnahmen zu tun, also auch bei einem Tempo.
Kommt
bei einem
dazu.
Tempo wäre ein Korrektorat noch möglich, aber wenn es halt immer weniger Korrektorinnen und Korrektoren gibt, wird halt auch weniger korrigiert. Mit dem Tempo, finde ich, ist der Vorwurf ein bisschen vorschnell zur Hand, denn Mobile First heißt auch, es gibt keinen Redaktionsschluss mehr in dem Sinn, dass man abends um 11 fertig sein muss. Sprich, man kann sich auch mal Zeit lassen. Die Frage ist dann, ist diese Zeit vorhanden?
Man kann sich auch korrigieren, das ist ja auch noch das
Man könnte sich auch korrigieren, genau, das wird auch gemacht.
Ja.
Aber die Grundtendenz ist schon so, dass weniger Leute mehr leisten müssen. Das ist zum Teil auch möglich, weil die technische Entwicklung so ist, dass die Abläufe einfacher werden. Aber in der Grundtendenz geht halt schon etwas verloren. Ich beobachte das in meiner Stadt, in Bern, wo ich wohne. Da wurden die Redaktionen von Bund und Berner Zeitung, die beiden großen Zeitungen, die bis vor einem Jahr unabhängig voneinander waren, zumindest noch im regionalen, lokalen Teil, die wurden zusammengelegt. Und wenn dann halt die Zeitung in eine Richtung zieht, jetzt in einem politischen Geschäft, dann gibt es dann halt keine Gegenmeinung mehr.
Also, weniger Pluralität.
Weniger Pluralität und der Rückzug aus den Regionen. Also was noch abgedeckt wird, ist dort, wo die zahlenden oder die potenziell zahlenden Kundinnen und Kunden sind, also sprich Stadt und Agglomeration. Aber so das ganze flache Mittelland und die Schweiz besteht halt doch noch aus mehr als nur Agglomeration. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, die Schweiz sei eine riesige Agglomeration. Aber so diese Fläche, diese kleinen, mittelgroßen Gemeinden, die kommen dann nicht mehr vor in der Berichterstattung, weil regionale Informationen sind nur noch dann spannend, wenn sie auch in Zürich verstanden werden. Also das muss schon irgendwie immer irgendwie verwertbar sein und möglichst lange Lesedauer generieren.
Würdest du denn sagen, insgesamt gesehen ist die Qualität des Journalismus in den letzten 10 Jahren besser oder ist es schlechter geworden?
So pauschal zu sagen, das ist immer schwierig. Ich neige nicht zu Pauschalaussagen. Aber klar, er ist in vielen Punkten besser geworden, aber er ist auch weniger geworden. Und jetzt kann man sich fragen, also will man lieber mehr und weniger gut oder will man besser und weniger davon?
Weiß also, das ist ein dummes Dilemma. Die sagen, die Journalisten heute sind viel besser ausgebildet. Das sind meistens Leute, die alle von der Hochschule kommen, die zum Teil ein Journalismusstudium gemacht haben und so weiter. Die sind also viel besser trainiert, sind auch viel agiler, sie sind viel technologisch versiert. Es gibt Datenjournalismus, Investigativjournalismus. Da gibt es viel mehr Auswahl auch als früher. Es hat vielleicht nicht mehr so viele Medien, aber die Medien, die es noch gibt, sind viel besser als früher.
Das stimmt alles, was du gesagt hast. Was aber auch stimmt, ist, dass so diese Dossierfestigkeit, also dass jemand ein Dossier über Jahre, Jahrzehnte den Rucksack füllen kann und dann auch daraus schöpfen, also das merke ich bei mir selbst, oder ich habe über Jahrzehnte den Rucksack füllen können, das ist bei vielen Zeitungen halt nicht mehr möglich. Da betreut jemand zig verschiedene Dossiers. Beispiel Medien, die Redaktoren, die in den großen Zeitungen noch über Medien schreiben, die machen das nebenbei. Die machen noch viel anderes und schreiben auch über Medien. Die machen das gut. Die haben immer wieder Texte, auf die ich sehr neidisch bin, die ich sehr gerne selber geschrieben hätte. Aber es ist eine Tatsache, dass das Mediendossier, das früher von Leuten betreut wurde, die nur das machten, inzwischen ein Bestandteil von ganz vielem sind.
Also man muss ja auf vielen Gebieten dann eben schreiben und das fördert dann nicht unbedingt die Detailkenntnis oder die Qualität. Kann man überhaupt im Journalismus noch eine Karriere machen heutzutage? Ich hatte kürzlich Priska Amschutz hier auch im Podcast, die Chefredaktorin des Tagesanzeigen, und ich habe sie gefragt, ob sie ihren Kindern noch empfehlen würde, in den Journalismus zu gehen, und sie hat gesagt, weiß ich eigentlich nicht. Was würde deine Antwort sein auf diese Frage?
Meine Kinder sind noch nicht gerade im Alter der Berufswahl, aber so die ältere Tochter tendiert in Richtung Grafik. Das braucht es ja in den Zeitungen. Ich habe ihr das jetzt noch nicht empfohlen, dass sie Infografikerin werden könnte. Aber das wäre jetzt ein Berufsfeld, wo ich sagen würde, unbedingt. Also wenn man sieht, wie stark visuell geprägt die Medien sind.
Also im Fernsehen braucht es wahnsinnig viel Grafik.
Die hätten noch ein paar Grafiken. Genau. In 4-5 Jahren wird das dann aktuell. Ja. Ich würde nicht so apodiktisch Nein sagen, dass man das nicht mehr empfiehlt. Es gibt immer noch spannende Nischen und ich denke auch, die ganzen Projekte, die da entstehen, von Republik in Zürich über Baschur in Basel oder in Bern die Hauptstadt, da staune ich und bin positiv überrascht, was da mit wenig Ressourcen möglich ist. Also wenn man den Spirit hat und die bereit ist, Risiken einzugehen, was gerade bei jüngeren Leuten, die noch keine familiären Verpflichtungen haben, würde ich unbedingt empfehlen, in die Medien zu gehen, doch.
Mhm. Aber ist das noch attraktiv langfristig? Ich stelle so fest, dass viele meiner Kollegen so zwischen 40 und 50 steigen sie aus. Sie haben 20 Jahre Journalismus gemacht, so nach dem Studium schnell angefangen. 20 Jahre Journalismus, dann sage ich, 20 Jahre ist genug, weil es gibt keine Möglichkeiten mehr aufzusteigen. Man kann auch Chefredakteur werden, aber ist das wirklich so erstrebenswert? Erstens, und zweitens, es gibt nicht so viele Chefredaktorenstellen. Also steigen sie dann aus, werden irgendwie gehen in die Kommunikation. Man verdient doch dort auch viel mehr. Also die Attraktivität des Jobs nimmt mit zunehmendem Alter ab, finde ich.
Ja, das hat sicher zugenommen, war aber auch schon früher so. Also ich habe schon vor 20 Jahren Kollegen erlebt, die aufgehört haben und sich umorientiert haben oder in die Kommunikation gingen. Das ist kein neues Phänomen, es hat sich sicher akzentuiert, auch mit dem ganzen Ausbau der Kommunikationsstellen, insbesondere die öffentliche Hand. Also ich sehe das in Bern bei der Bundesverwaltung, was da an durchaus attraktiven Stellen ausgebaut wird, dass man irgendwann dieser Verlockung erliegt und man weiß, man kriegt mehr Geld, hat attraktivere Arbeit. Arbeitsbedingungen, eine ruhigere Arbeit. Also ich nehme das keiner einzelnen Person übel, das ist ein strukturelles Problem, dass das angegangen werden muss, aber für die individuelle Karriere absolut verständlich, wenn man diesen Weg geht.
Was natürlich aber einen riesigen Know-how-Verlust sehr oft bedeutet, wenn Leute 20 Jahre ein Dossier oder mehrere Dossiers sich damit beschäftigt haben, dann haben sie natürlich große Kenntnisse, die gehen dann wieder flöten quasi dem Medium. Also müsste sich nicht die Medienbranche auch mehr Gedanken machen über Karrierepläne, also was kann man heute jemandem anbieten, dass er im Medium bleibt, dass sein Know-how erhalten bleibt, oder möchten das die Verleger gar nicht? Könnte ja auch sein. Die sagen, ich setze auf Junge, die sind günstig und so, und nach 20 Jahren gehen sie wieder und ich ersetze sie wieder durch Jüngere.
Da besteht ein Zielkonflikt, das möchten die Verleger sicher. Also das Karrieremanagement ist auch kein Fremdwort mehr, das wird praktiziert. Aber wenn es halt klare Sparvorgaben oder klare Budgetvorgaben gibt, die Priorität haben, da hilft die beste Karriereplanung nichts, wenn ein Stellenetat einfach eingehalten werden muss. Genau, und da sind die Pfleger knallhart.
Also, wenn die Konkurrenz dann das Dreifache zahlt, zum Beispiel die wirtschaftliche Unternehmen, also die Unternehmen haben
genau
immer größere Kommunikationsstellen.
Ganz wichtig ist ja, dass es heute einen großen Bereich des Parajournalismus gibt, wo Berufsbilder existieren, die sehr viel mit Journalismus zu tun haben, also wo man auch noch in den Spiegel schauen kann und sagen, hey, ich mache doch noch irgendwie Journalismus, also dass es nicht einfach nur quasi Sprachrohr oder Pressesprecher ist.
Weil heute ja jede Firma hat einen Online-Auftritt und der kann heute nicht einfach nur Werbung sein, sondern der muss heute auch mit journalistischen Inhalten
gehen. Das ist Storytelling, das ist Recherche.
Das ist ein Riesenfeld.
Das ist, genau.
Also, und was sagst du zu so neuen Modellen? Weil wir haben ja gesehen, der Journalismus hat ein Finanzierungsproblem, ganz klar. Früher war einfach durch die Inserate bezahlt. Heute ist es schwieriger geworden, aber es gibt neue Modelle. Es gibt zum Teil Stiftungen, die solche Publikationen möglich machen. Es gibt die Republik, die das zum Teil, da wird man quasi Verleger, Mini-Verleger, wenn man sich daran beteiligt. Wie ist die Zukunft von solchen Modellen? Da war eine Zeit lang sehr viel Euphorie diesbezüglich. Jetzt scheint das wieder so ein bisschen weniger zu sein. Wie gut sind solche Modelle?
Oder? Dass das Modell Republik oder auch in Bern eben Hauptstadt über Mitgliedschaften, das ist klar limitiert. Also die Republik ist sicher eine Ausnahme, dass die mit viel, viel Werbung, mit guten Köpfen, die dahinter stehen, mit einer guten Kampagne, dass sie es geschafft haben, so weit zu kommen. Das ist eindrücklich. Und auch in Bern, also die Hauptstadt hat inzwischen gleich viele Abonnenten wie der Nebelspalter von Markus Somm, also 4000 Abonnenten. Das muss man zuerst einmal erreichen. Aber am Ende sind das dann 9 Leute, die in Teilzeit Lokaljournalismus machen und immer noch einer Tamedia-Redaktion von 70 Leuten gegenüberstehen. Also man muss auch die Relation sehen. Das ist alles gut und nett und die machen alle guten Journalismus. Aber letztlich ist es nicht das, was eine Gesellschaft braucht, was zusammengespart wurde, also quasi der Journalismus in der Fläche, den ich vorhin beschrieben habe, dass eben die gesamte Schweiz gleichwertige journalistische Versorgung genießen kann. Da ist viel kaputt gegangen, dass sich nicht einfach so mit netten neuen Online-Projekten wettmachen lässt.
Du hast den Nebelspalter noch angesprochen. Mhm. Was sagst du zu dem Projekt?
Ja, eigentlich ein legitimes und spannendes Projekt unter der falschen Marke, aber es hat inzwischen ja auch Markus Somm eingesehen, dass es nicht die richtige Marke ist für diese Art von Journalismus. Ich lese den Nebelspalter regelmäßig, schaue da rein und finde immer wieder Dinge, die mich selbst verblüffen. Und dass es neben der Weltwoche, die ja einen recht krawalligen Stil pflegt inzwischen, dass es noch eine klar bürgerliche Stimme gibt, auch neben der NZZ, finde ich absolut wichtig und es hat gute Journalisten, die
aber man arbeiten. Muss es abonnieren, oder? Und funktioniert
ja, das? Sie wollen das inzwischen ein bisschen lockern, also dass man Werbung schauen kann und dann den Artikel gratis lesen kann. Also das Modell, das es in Basel bei Prime News gibt. Der Christian Keller, der Prime News erfunden hat, ist ja der Geschäftsführer vom Nebelspalter und der bringt jetzt sein Modell zum Nebelspalter. Die ganz knallharte Paywall, die Markus Somm propagiert hat am Anfang, die scheint nicht zu funktionieren und halt zu viele davon abzuhalten.
Weil ich immer das komisch gefunden habe, man hat eine Paywall gemacht für Artikel, die man lesen kann, aber es gibt keine Paywall für Podcasts
und für die Videos. Ja, genau.
Und das geht irgendwie nicht zusammen. Das kann man irgendwie nicht unter einen
Das ist halt der Fluch von der Abhängigkeit dieser Drittplattformen. Also man kann nicht bei einem YouTube-Video eine Paywall davor setzen, weil da diktiert Google die Bedingungen und deshalb bleiben die Videos dann frei. Aber das ist natürlich ein Widerspruch, wobei der Nebelspalter hat etliche Videos wieder eingestampft. Also das hat auch nicht alles funktioniert, weil bei den Videos will man ja Reichweite.
Oder? Ja, eben kann man überhaupt mit solchen Videos, wenn man dann diskutiert über die Zukunft des Liberalismus und solche Dinge, kann man da überhaupt Reichweite schaffen? Also wenn ich an das Fernsehen denke, wo ich jetzt ein bisschen Erfahrung habe, da muss wirklich immer ständig etwas passieren, damit die Leute überhaupt nur im Fernsehen noch eine halbe Stunde dranbleiben. Aber in einem Podcast, wo einfach zwei Leute miteinander sprechen, als Video, also als Audio-Podcast kann ich es noch verstehen, wenn man das im Auto hören kann, aber als Video funktioniert das.
Es gibt lustige Phänomene, also man darf nicht unterschätzen, dass viele Leute, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ich meine, in Deutschland ist das so, dass ganz viele Leute auf YouTube Podcasts hören, also quasi das Bild ignorieren und das als Audioquelle benutzen. Also man darf nicht von seinem eigenen Nutzungsverhalten und seinen Vorlieben ausgehen und denken, wenn ich das doof finde, dann finden das alle doof. Also die Strategie ist ja, dass man auf möglichst allen Plattformen präsent ist. Also auch dieser Podcast hier wird ja nicht nur als Audio, sondern auch als Video ausgestrahlt, ist auf zig Plattformen vorhanden. Und im Rahmen einer solchen Multiplattform-Strategie kann es schon Sinn machen.
Kann es unter Umständen funktionieren, weil ich glaube immer, wenn zwei Leute zusammen ein Gespräch machen wie hier, Audio, dann ist das eigentlich Radio und braucht es da noch ein Bild dazu, weil wenn man ein Bild dazu nimmt, dann ist man eigentlich dann beim Fernsehen und dann muss das Bild wirklich top sein, da muss etwas passieren, da muss man etwas sehen als Zuschauer, sonst kann man einfach Radio machen. Also ein abgefilmtes Bild finde ich schwierig. Einfach ein abgefilmtes Gespräch.
Was wir hier dann müssen wir jetzt machen. Bitten, die Kamera auszuschalten.
Ja, genau, was wir
hier
auch machen. Aber ich glaube, als professionelles, wenn man das verkaufen will, wenn man es groß, wirklich massenmäßig streuen will, glaube ich nicht, dass es funktioniert. Außer man hat einen unglaublich wahnsinnig guten Moderator.
Das haben wir hier,
oder? Der vielleicht dann auch noch witzig ist oder weiß der Gucker was. Aber vielleicht, dass man das über die Prominenz noch verkaufen kann. Aber ich habe da meine großen Zweifel, dass das im Massengeschäft funktionieren könnte. Außer man ist in Amerika, wo man so eine riesige, große Grundgesamtheit hat an potenziellen Zuschauern, dann mag das funktionieren, aber in der kleinen Schweiz funktioniert
das. Genau, das ist ein wichtiges Stichwort, das wir gerne vergessen, weil man ja einen Blick auf den globalen Markt hat, aber viele, viele Medienprodukte in der Schweiz sind halt für diesen kleinen Deutschschweizer Markt, der nun mal einfach ein Potenzial von 5 Millionen Menschen hat. Deutschland hat 80 Millionen, der englischsprachige Raum ist um ein Hunderte von Millionen groß. Was dann bei der Monetarisierung natürlich sofort einfach gewisse Grenzen setzt, die knallhart sind. Also wenn man sich nur auf die Schweiz ausrichtet, hat man einfach wenig Publikum und wenig potenzielles Publikum, das auch zahlt.
Ganz zum Schluss noch die Frage, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, hat bezahlter Journalismus noch eine Chance oder ist künftig einfach alles gratis irgendwie?
Also die Bezahlbereitschaft, die ist gering. Die steigt auf bescheidenem Niveau, das wird ja gemessen, das Reuters-Institut in Oxford misst das regelmäßig in Zusammenarbeit mit schweizerischen Forschern. Und da gibt es Länder wie zum Beispiel Norwegen, die eine Bezahlbereitschaft haben, die immens viel höher ist als in der Schweiz. Aber das ist historisch bedingt, also das kann man nicht einfach jetzt irgendwie adaptieren und finden, wir machen es wie die Norweger. In der Schweiz ist natürlich mit den Gratiszeitungen, wurde sehr lange oder wird bis heute das Signal ausgesendet, es gibt auch Informationen und die Verleger und Chefredaktoren behaupten ja, das sei auch Qualitätsinformation, die es da einfach gratis gibt. Und ich denke, da ist vieles in die falsche Richtung jetzt aus der Perspektive Bezahlmedien geleitet worden, das sich nicht mehr korrigieren lässt. Die Leute bezahlen für Medien, aber sie bezahlen für Spotify, sie bezahlen für Netflix, sie bezahlen für YouTube, aber nicht für redaktionelle Medien. Aha. Und das wird ganz, ganz schwer, da noch eine Zukunft zu finden.
Weil früher ist es ja so gewesen, du hast als Leser hast du vielleicht die Hälfte oder nicht mal die Hälfte des Produktes bezahlt, die andere Hälfte kam aus der Werbung. Heute ist das Verhältnis ganz anders, da ist man manchmal 80% aus der Leserschaft oder 90%, nur noch 10% Werbung. Was eigentlich aus der Sicht des Lesers, ich finde das eigentlich gut, weil dann weiß ich, diese Zeitung ist eigentlich finanziert von den Lesern und nicht von der Werbung. Die werden mir nicht immer irgendwelche irgendwelche Werbung unterschrieben, sondern die Leser zahlen das. Das finde ich eigentlich noch sympathisch als Leser. Aber wahrscheinlich bin ich ein Fossil aus der alten Medienlandschaft, der gerne eigentlich etwas zahlt. Wenn ich dann etwas zahle, dann will ich etwas dafür bekommen auch und will eigentlich, dass man mich als Leser ernst nimmt und nicht noch die Hälfte dann sich irgendwo durch Sponsoring oder durch Werbung.
Und auch aus Sicht des Verlags oder der Redaktion ist das viel besser, wenn man nur von den Lesern bezahlt wird, dann ist man auch nur den Lesern verpflichtet und nicht noch den Werbeauftraggeber.
Hat kein Klumpenrisiko, dass der Hauptwerbeauftragteil abspringt.
Genau. Man hat höchstens ein Klumpenrisiko, wenn alle Leute gleichzeitig das Abo gelöst haben und man dann quasi einmal im Jahr einen riesen Effort leisten muss, um die 1000, 2000, 3000 Leute wieder bei Laune zu halten. Das ist bei diesen jungen Medien immer ein Bibbern und ein Zittern. Einmal im Jahr, wenn die Erneuerung kommt, schaffen wir es. Wie viele verlieren wir?
Genau, das ist gerade das Abo angesprochen. Und Netflix läuft doch übers Abo. Erziehen wir da nicht eine neue Generation wieder dazu, ein Abo zu machen? Es ist natürlich für etwas anderes, aber man bezahlt ein Abo. Gut, es gibt jetzt auch die Gratis-Version, die hat auch Werbung.
Ja.
Aber ist es nicht so, dass man den Jungen zum ersten Mal wieder bewusst gemacht hat, man muss etwas für ein Medienkonsum bezahlen?
Aber man kriegt für sehr wenig Geld sehr viel. Also diese Flatrate-Haltung, diese Buffet-Haltung, ich bezahle wenig und kann mich endlos bedienen. Bei Netflix ist es vielleicht weniger so, aber bei Spotify, bei der Musik ist es ja so, dass man ein Musikstück dann auch zweimal, dreimal, hundertmal, also sein Lieblingsstück hört man ja jeden Tag, oder?
Und alles.
Und der Zeitungsartikel, einen Zeitungsartikel lese ich einmal und wenn es nun irgendein Flatrate-Abo gäbe, das ist ja der feuchte Traum von vielen, die finden, ja, es könnte ja auch ein Spotify für Journalismus geben, aber es gibt eben ganz gute Gründe, weshalb es das nicht gibt und einer davon ist sicher auch die Mehrfachnutzung, also einen Artikel liest man einmal und deshalb denke ich, dass diese Möglichkeit, dass es quasi ein Journalismus-Abo gibt, wo alles drin ist, das wird ein Traum bleiben. Klingt nett, aber ist ökonomisch unrealistisch.
Wir haben jetzt gesehen, immer weniger Medien, also klassische Medien in der Schweiz. Die Konzentration, geht das jetzt einfach so weiter oder sind wir jetzt auf einer Stufe, wo es dann stoppt, wo man sagt, das geht eigentlich gar nicht mehr. Sonst haben wir eben ein Monopol, das ein Medien.
Nein, das ist also die Zitrone ist noch nicht ausgepresst.
Noch nicht ausgepresst.
Also da ist schon noch Luft drin, würde jetzt ein Verleger sagen. Also bis zur nächsten Runde. Das sieht man, ich komme immer wieder mit Bern. Oder jetzt hat man zwei Redaktionen zusammengelegt. Es sind immer noch 70 Leute, die da eine sehr anständige Zeitung machen, die unter zwei Titeln erscheint. Aber 70 Leute kann man auch mit 50 machen. Also beim nächsten Schritt wird es so weit gehen. Oder es ist auch möglich, dass CH Media und Tamedia vielleicht irgendwann mal die Regionalzeitung zusammenlegen. Das wäre dann ein größeres Problem. Inzwischen ist es schon so, dass CH Media seine Inhalte auch an Unabhängige weiterverteilt. Das Bieler Tagblatt, der Walliser Bote besteht auch zu 70-80% aus CH Media Inhalten. Also es gibt ja schon so gewisse Monopol-Tendenzen.
Am Schluss haben wir einen Einheitsbrei, oder? Überall
ja,
das Gleiche.
Da gibt es noch die SRG, die quasi als Korrektiv, als Monopolbrecherin wirkt, oder? Sie hat da gewisse Beißhemmungen, also gerade in den Regionen könnte oder tritt die SRG eigentlich als Korrektiv auf mit den Regionaljournalen, will das aber nicht zu exzessiv machen, weil sie natürlich nicht den Verlegern in den Garten treten will. Aber wenn die Verleger da nichts mehr bieten, müsste ja eigentlich im Sinne eines Service Public die SRG auch in den Regionen eine aktivere Rolle spielen. Ich denke, das wird im Rahmen der Diskussionen, der medienpolitischen Diskussionen auch um die Halbierungsinitiative.
Genau.
Was soll eine SRG noch leisten?
Also wenn die Halbierung kommt, dann werden wir kaum noch mehr
Lokaljournalismus
sehen. Aber das wird dann die nächste Diskussion sein. Ich bedanke mich, Nick Lüthi, ganz am Schluss noch 5 Sätze zum Ergänzen. Guter Journalismus ist für mich
das tägliche Brot.
Professionelle Medienkritik ist eigentlich unverzichtbar, weil?
Weil Medien wie jede andere Profession auf Fehler, Mängel und Exzellenz hingewiesen werden müssen.
Das Niveau des Schweizer Journalismus generell ist?
Gut.
Die Finanzierung von Journalismus ist heute?
Nicht langfristig gesichert.
Ich mache weiter als Medienkritiker oder was auch immer, weil?
Weil ich nichts anderes kann.
Gut, danke vielmals, Nick Lüthi, für dieses Gespräch. Sie finden die Konsumcast von ZBV und ZPRG auf unserer Homepage, das heißt communicationsummit.ch, aber auch auf Spotify, Apple und wir haben es auch mit Kamera gemacht, also auch auf YouTube und wo es sonst noch Podcasts gibt. Der nächste Konsumcast dann wieder im nächsten Monat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.